Beyond Patriots, dein Lieblings-Analytics-Podcast, ist wieder da und Max ist da proppevoll, oder?
Ja, viele haben, Themen wir. Haben wir irgendwie.
Smalltalk.
Ja, ganz viel Smalltalk. Wir haben über Lego geredet.
Natürlich haben wir über Lego geredet, über Fahrräder, über Autos und natürlich über Webanalyse.
Ja.
Und wir sagen, es reicht als Vorschau. Viel Spaß. Ja.
Nein, das reicht noch gar nicht. Wir haben über Politik haben wir noch gesprochen und über Aktientipps. Also wenn ihr wissen wollt, wie ihr euer Geld vermehrt, bleibt dran.
Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Herzlich willkommen zur 137. Folge Beyond Page Views im kalten November 2024. Und wie jeden Monat schnacke ich mit Markus Bersch über die wichtigsten Dinge der Webanalyse, des alles, was hinter Page Views ist oder sonst was. Hallo Markus, bist du da?
Ja, bin ich. Hallo Michael und hallo alle Zuhörenden. Kalt ist es. Ich sitze hier vorm Ofen, der ist schon seit ein paar Stündchen an. Inzwischen muss man den tagsüber anmachen. Aber übermorgen wird es angeblich wieder 17 Grad. Dann
es wird wieder Frühling. Endlich wird wieder Frühling. Mir ist schon richtig kalt. Ich fahre jedes Mal mit dem Fahrrad ins Büro. Das war jetzt die Tage schon richtig knackig kalt.
Ja, ist es auch. So, na gut, aber das werdet ihr selber schon gemerkt haben, da braucht er uns nicht für. Was können wir euch denn, nachdem wir den Aufnahmecheck offiziell übersprungen haben, aber ich hoffe, der Michael hat trotzdem aufgenommen, sind wir ja schon im Housekeeping.
Auf der läuft sicher und hier läuft die auch. Das ist schön. Nichts ist blöder als eine spontane Aufnahme, die nicht funktioniert. Wir haben die Erfahrung oft genug gemacht.
Deswegen haben wir den Aufnahmecheck eigentlich in unserer Liste hier. Na gut, okay, wir waren so scharf drauf, unsere relativ wenigen Fundstücke mit euch zu teilen. Und dafür haben wir uns ganz viel Smalltalk vorgenommen, damit das auch wieder ein rundes Ding wird, weil das können wir euch jetzt.
Aber auch nicht so viel. Auch nicht so viel. Es ist, wird, glaube ich, vielleicht eine normal lange Folge wahrscheinlich. Aber wir starten mit dem Housekeeping. Du hast uns ganz viel was für auf die Augen mitgebracht.
Ganz genau. Was ich wohl noch sagen wollte, ist, wundert euch nicht, wenn es diesen Monat kein Ding des Monats gibt. Das haben wir nämlich ausfallen lassen, ganz oft.
Ja, wir hatten irgendwie nichts. Keine gute Idee.
Gut. Housekeeping. Ich habe ein paar Playlists mitgebracht, weil es waren ja ein paar Veranstaltungen und da gibt's jetzt zum Beispiel eine komplette YouTube-Playlist von allen Vorträgen auf dem PIVIC Pro Day. Da habe ich mich in 25 Minuten durch das Thema API gestammelt. Ich finde es nicht sehr sehenswert, aber andere Beiträge durchaus. So. Dann, weiß ich, wenn ihr nicht teilgenommen habt oder teilgenommen habt, aber konntet euch nicht alles anschauen, dann YouTube ist euer Freund. Ich finde das immer ganz gut, wenn es dann nachher so eine Playlist gibt, wenn es eine Online-Veranstaltung war. Und die war ja auch für umsonst. Insofern gibt's gar keinen Grund, die nicht zu teilen. Ähnliches hat man sich gedacht bei der GTM Forward Online-Konferenz zum Thema Google Tag Manager, Vorlagen, Templates und Rezepte, mehr oder weniger. So. Und da waren auch ein paar interessante Sachen bei, fand ich. Insofern die nächste Playlist.
Ich habe jetzt erst entdeckt, dass es ja Forward heißt und nicht Award. Ich dachte immer, das GTM Award, das wäre immer so ein Preis, den es geben würde, wenn ich es gelesen habe.
Nein,
das war jetzt erst mal. Ja.
Also ist das auch mal geklärt, genau. Nein, das ist GTM Forward. Aber du hast recht, also wenn man es so schreibt, dann könnte das ja auch ein Arm mit einem abgebrochenen Bein sein eigentlich, so eine 4.
Ne? Ja, so mit der Lead Speech mäßig oder
ja,
so.
Ja, genau. Nein,
das ist okay. Also, okay, ich dachte, es geht immer um den Preis da. Ich habe das leider nie angeschaut oder ich habe es noch nie angeschaut.
Ja, aber jetzt, da du weißt, dass es keine Preisverleihung ist und man da nicht schnell und hektisch reich wird, hast du ja vielleicht Bock drauf, guck mal rein. Mhm. Da sind durchaus, also nicht nur ich, sondern andere namhaftere Menschen als ich, auf der Playlist. Ich habe bin die ganze Veranstaltung reingezogen und fand es eigentlich sehr, sehr interessant. Na, so, und dann haben wir noch eine Playlist vom Matomo Camp, der Matomo Camp World Edition 2024. Die hat letzte Woche stattgefunden. Diese reine Online-Veranstaltung war ursprünglich mal für 2 Tage geplant. Ich hatte mir sogar alle beide geblockt, ganz grob. Dann war es aber am Donnerstag relativ spät fertig. Das heißt, es war ein sehr, sehr langer Donnerstag. Keiner von euch kann alles gesehen haben. Und ich sag mal, 100 von euch können es auch nicht gesehen haben, weil ich das Gefühl hatte, dass da relativ wenig los war, was live angeht. Ich bin gespannt, ob diese Playlist irgendwann Traktion aufnimmt. Ansonsten ist das eine Veranstaltung, wo man maximal vielleicht 50 Leute erreicht hat, hatte ich so den Eindruck. Was schade ist. Also es gab da auch so ähnlich wie Remo, so eine Online-Plattform, wo man so durch Räume rennen konnte. Und das lief aber eben parallel gestreamt auf YouTube. Das heißt, man musste diese Räume eigentlich nicht betreten. Was schon mal gleich zu einer Zersplitterung so ein bisschen in zwei Gruppen theoretisch gesorgt hat. Allerdings waren beide Gruppen sehr klein. Also wenn man jetzt beide auf eine Plattform gezogen hätte, wäre es, glaube ich, nicht viel mehr gewesen.
Ja, ich glaube gerade in der Playlist, die Einzelvideos haben tatsächlich nicht viele Aufrufe. Das ist schade.
Mhm. Weil da sind wirklich gute Sachen dabei gewesen. Also ich habe mir viele Sachen angeguckt vor meinem eigenen Slot und dann sind ja sowieso immer drei parallel gewesen. Das heißt, niemand konnte alles gesehen haben. Also auch hier eine Playlist und gebt mal Tomo mal ein bisschen Liebe. Lasst die mal nachts laufen, wenn ihr schlaft.
Ja, aber es ist halt so ein Klassiker, dass wenn man das sozusagen sowieso weiß, dass es auf Abruf anschließend stattfindet, dass dann live weniger Leute dabei sind.
Ja, das,
und
genau.
Die, und die, die sich hinterher vornehmen,
guckst, so guckst es nicht.
Guckt so. Keiner anschließend. Keiner nee,
das ist, wie, drauf, das ist wie Folien anfordern vom Vortrag. Dann willst du die haben und dann hast du die und dann guckst du nie wieder rein.
Ja. Darum, wer Interesse hat an Pivik Pro oder an GTM Forward. Ist das nur GTM? Ich habe da tatsächlich nicht reingeguckt. Ist das nur Google Tag Manager? Ist das Google Analytics oder ist das?
Nein, es ging hauptsächlich tatsächlich um Google Tag Manager, nicht wirklich.
So, okay,
Google
gut. Analytics. Also ist das drin, was drin drauf
steht. Und eben auch dann eben Templates und Matteo hatte so einen Vortrag mit allem, was er sich wünschen würde an Features in der Template Gallery und solche Geschichten. Ja.
Mhm. Okay.
Ja, ein Einsteiger-Ding, wie man Templates überhaupt baut. Also da war eine ganze Menge Zeug dabei. Ich habe was über Clients erzählt, habe zwei Witze versucht, die nicht geklappt haben, aber so ist es halt. Ja.
Ja. Witze international ist immer schwierig.
Ja. Gut. Dann hat Tom, der gefeierte Autor aus der aktuellen Ausgabe des Analytics Pioneers Magazin, zu finden auf Seite 58 mit dem Thema Matomo, was geht und was nicht, uns wie immer zuverlässig einen Kommentar geschrieben und diesmal hat er Themen vorgeschlagen. Meine erste Reaktion war so, den laden wir jetzt ein, dann reden wir einfach zu dritt drüber. Mein zweiter Dingens war, ich weiß nicht, ob man da wirklich eine ganze Sendung drüber reden kann. Also die beiden Themen oder die kombinierten Themen wären eigentlich das Thema Google Ads Conversions versus Google Analytics Key Event Import. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet. Da kann man jetzt auch noch mal 2 Minuten drüber reden, aber ich glaube, dann ist das Thema totgeritten. Und das andere wäre, Enhanced Conversions in GA4 können in Google Ads nicht verwendet werden, was ich nicht verstehe. Also hier mein öffentlicher Aufruf an Tom, den brauche ich ja nicht schreiben, der hört auf jeden Fall zu. Erklär uns das doch nochmal. Oder hast du es verstanden, Michael, was dieser Satz uns sagen möchte?
Ich hatte das irgendwo mal gelesen, ich mache zu dem mit Enhanced Conversions, um das zu wissen.
Nee, auch nicht. Nee, ja.
Dass ich tatsächlich, wenn ich die Conversions importiere aus GA4, dass dann die nicht mehr enhanced sind.
Aha. Das heißt also, ich kann ja diese ganzen PII-Geschichten ja auch an Google Analytics senden, wenn ich will. So, und dann dienen die dann nur dem Matching, der Modellierung und dienen nicht dem Google Ads-Konto. Wenn das tatsächlich so ist, ist ja scheiße.
Also ich auch nicht, weil
Enhanced Conversions, also fangen wir einfach hinten an. Enhanced Conversions sind ein Thema für mich, wo ich immer denke, naja, weiß ich nicht, 100% der Leute, die eine Online-Success-Page erreichen, deren gehashte E-Mail-Adressen irgendwo hinzusenden, um am Ende des Tages vielleicht oder vielleicht nicht eine einstellige Prozentzahl mehr an Conversions zu messen, ist ein Deal, den man machen wollen muss. Und es spricht ja theoretisch nichts dagegen. Du machst es eh nur bei Zustimmung. So, und dann musst du halt die Zustimmung ordentlich gestalten und dann kannst du das ja machen. Aber wie kommen die Daten von A nach B? Ne? Es gibt Formatvorlagen, also bestimmte Vorgaben, wie das zu formatieren ist, eine Telefonnummer und so ein Schnickschnack. Du musst die Daten irgendwo haben, damit du sie senden kannst. Und die dann aus dem Client zu senden und um das zu tun, die erst einmal ungehasht in den Data Layer zu schreiben, was die Lösung für die meisten ist, das geht mir halt ganz, ganz schwer durch die Finger. Also vom serverseitig finde ich das viel einfacher, wenn man irgendwie tatsächlich serverseitig an die Daten rankommt. Aber da gibt's ja auch erstmal 3 oder 4 Hürden zu überspringen, bis man an der Stelle ist. Enhanced Conversions finde ich ein schwieriges Thema für ein Ergebnis, von dem man nicht so richtig weiß. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe tatsächlich doppelt so viele Conversions wie vorher, dann ja geil, ne? So. Aber von den Success Stories habe ich noch nicht viel gehört.
Naja, du kannst, also ich glaube, ein Ding, was man da auf jeden Fall nutzen könnte, wäre, also was es einfach macht, ist, wenn du deinen Signer-Prozess Cross-Domain hast. Ich weiß, es ist nicht sinnvoll, trotzdem gibt es das immer noch. Das heißt, du schickst hier das von wegen Signer-Prozess gestartet, schickst du noch eine Enhanced Conversion. Das heißt, du hast es schon bevor der Domainbruch stattfindet und danach schickst du es wieder.
Genau.
Aber dann als Generate Lead oder so sozusagen.
Hast du weil die Click-ID halt nicht von A nach B kommt und so ein Kram, ne? So die ganzen genau. Referenzen versterben. Ja, das kann ich mir noch denken, genau. Also als technische Brücke oder so. Aber auch da, die Matching-Rate, also bloß weil es gesendet hat, heißt ja nicht, dass auf der anderen Seite zugeordnet werden kann.
Nee. Aber was du gerade sagst von wegen im Klartext im Data Layer, du kannst es ja auch schon hashen im Data Layer reinschreiben.
Ja, ja. So, aber
du musst es ja
dann,
nicht. Ja,
nee, du musst es nicht. Nein, aber soll man sagen, ja, aber das Plugin kann das nicht, ist dann die typische Antwort. Ne? So. Und ja.
Dann darfst du halt nicht Criteo zu parallel laufen lassen, als ein Beispiel.
Ja, oder irgendwas anderes. Ne? Also ich bin halt mal doof. Ne? Ich habe ein paar Kunden, wo wir es wirklich implementiert haben, aber das ist, also, glaube ich, bis auf eine Ausnahme ist das alles serverseitig eingebaut. Und da, wo was, da haben wir auch die gehashten Daten, ich glaube, damals zumindest, als wir es implementiert haben, konnte man die gehashte E-Mail-Adresse zum Beispiel noch nicht mal dieser User-Provided-Data-Variable im Tag-Manager überantworten, weil die unbedingt eine ungehashte E-Mail-Adresse braucht. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, weil ich halt relativ wenig damit arbeite. Mhm. Aber damals war das der Fall. Also konnten wir noch nicht mal die Tag-Manager-Variable benutzen.
Mhm. So, okay, aber jetzt, du hast gesagt, wir fangen mal hinten an.
Genau, vorne ist
Google Ads. Wir fangen mal ganz vorne an.
Ja.
Wer wirklich ernsthaft mit Google Ads Conversions mit Google Ads arbeitet, nimmt das doch das Google Ads Tag oder nicht? Das ist schneller, das ist präziser meiner Meinung nach. Also GA4 importieren von Conversions ist nett, aber sobald du halt wirklich richtig damit arbeiten willst und schnell sein willst und dass die Algorithmen sich anpassen, dann brauchst du doch das echte Tag, meiner Meinung nach.
Also ich sag jetzt das Gleiche, was ich glaube ich am letzten Mal auch schon gesagt habe. Es ist immer eine gute Idee, wenn man beide Möglichkeiten hat, beides zu implementieren. Eins davon zur primären Zählmethode zu machen und dann zu gucken, welches besser läuft. Das ist inzwischen in der Regel fast immer das Google Ads Tagging. Weil die Conversions halt teilweise dann, ich sag mal, aus Sicht des von Google Ads werden sie dann in Google Analytics kaputt attribuiert, je nachdem, wie man es eingestellt hat und so. Und so oft wir hier schon darüber geredet haben, dass die Attribution bei Google Ads irgendwie nicht so richtig funktioniert hat und man irgendwie Campaign Organic hat oder du landest im organischen Topf und bist gar kein CPC mehr und so. Da ist so viel schon schiefgelaufen in der letzten Zeit, dass ich GA4 auch für einen schlechten Datenlieferanten halte. Also da, wo ich Geld ausgebe für meine Besucher, da sollte ich mir ein separates Google Ads Tagging einfach gönnen, finde ich.
Ja, ich würde mir wünschen, dass Google Ads Planner die Conversion-Zuordnung einfacher macht. Also wer braucht denn noch eine Conversion-ID und ein Label? Wer braucht denn zwei Parameter übergeben und eine Google-Click-ID, um zu sagen, wo es hingehört, oder?
Ja, eben, keine Ahnung.
Ich brauche doch eigentlich nur die Google-Click-ID, brauche ich doch nur. Ich brauche doch kein Conversion-Label oder sonst Gedönskram und
ID. Ja, die Conversion-Label brauchst du ja nur, um es deinem Reporting anzupassen. Du brauchst ja eigentlich nur eine Conversion anzulegen. So, aber du hast, viele Leute haben ja sehr dediziert sehr viele Conversions. Und dann willst du ja eben auch zumindest mal in der, es läuft ja eh alles in eine Spalte am Ende des Tages, aber zumindest mal in der Conversions-Übersicht kannst du es dann ja wenigstens etwas differenzierter betrachten. Und du kannst die Dinger ja einer Kategorie zuordnen. Vergiss nicht, dass eine Add-to-Cart-Conversion, wenn du sie da anlegst in der Kategorie, eben auch vom Algorithmus als eine Add-to-Cart-Conversion behandelt wird und nicht wie ein Purchase. Insofern,
wenn du genügend
man hast, sollte genügend Conversions hast. Unterscheiden können und dafür braucht man ein Label. Also da bin ich ein bisschen anderer Meinung.
Oder einen Eventnamen.
Ja, oder irgendwas, genau. Ja,
ja aber halt diese vielen Parameter und so. Und wenn du ein Offline-Conversion machst, wird es noch schlimmer. Das brauchst du noch mehr Daten.
Ja,
die API und so. Das ist ja, dann hast du wieder keine Conversion-ID, kein Label, sondern Action-ID, glaube ich, ist das, glaube ich, dann.
Nee, du und eine Kontonummer. Du musst den Namen der Conversion angeben und der muss eindeutig sein. Das ist noch bekloppter.
Ja, und über den Server-Side musst du die Action-ID.
Ja, kann sein, ja.
Ja, auf jeden Fall. Okay, also hätten wir auch eine Stunde damit füllen können mit
Google Ads vielleicht noch. So, jetzt haben wir es aber trotzdem eigentlich vollumfänglich behandelt, aber Tom, klär uns das nochmal auf. Wie ist das mit den Enhanced Conversions? Wir benutzen das ganz offenkundig ja nicht und schon gar nicht für Google Analytics. Also da senden wir es einfach nicht hin, das Zeug. In der Regel. Gut.
So, du hast ein neues Hobby.
Das Housekeeping. Ja, was heißt ein neues Hobby? Also
dir war langweilig zwischen deinem E-Books schreiben und auf Konferenzen gehen und Videos aufzeichnen, war dir langweilig und du hast gedacht, so, jetzt werde ich Baumeister.
naja, ich weiß nicht, wie es gekommen ist, aber ich habe hier halt inzwischen so eine komplette Lego-Helm-Sammlung stehen. Also ein Teil.
Hör dich nicht mehr? Ist das bei mir oder bei dir?
Also ich bin noch da.
Wenn Hallo?
Wenn nicht mehr hört, ist blöd.
Bei mir irgendwie.
Zeichne ich denn noch auf? Also meine Aufzeichnung läuft noch und meine Aufzeichnung hört mich auch noch. Rede ich vielleicht einfach mal weiter und vielleicht erholt sich das bei Michael ja nochmal.
Jetzt höre ich wieder.
Ach, guck mal, so. Habe ich die Pause ja schön überlabert. Ich habe hier inzwischen so eine komplette Lego-Helm-Sammlung stehen, bis auf einen Teil, was dummerweise schon wieder zurückgeschickt wurde und jetzt wieder auf dem Weg zu mir ist.
Wir reden nicht von Fahrradhelmen oder sonstigen Helmen, sondern von?
Von Lego-Star Wars-Helmen.
Star Wars, okay.
Genau. Ne, das, was mal anfing mit, ich glaube, Boba Fett war, glaube ich, der erste, der rauskam. So, und viele kennen den Darth Vader Lego-Helm vielleicht irgendwie und der ist auch auf Konferenzen ein gern genommener Preis. Für den Speaker zumindest mal auf dem Measure Camp. Und hier stehen bei mir furchtbar viele Lego-Helme und mir ist dabei, und das ist eigentlich der Grund, warum ich das mal hier kurz reingeschrieben habe, mir ist dabei ein moralisches Dilemma aufgefallen, von dem ich nicht weiß, ob es dafür wirklich eine Lösung gibt. Es geht darum, dass nicht nur bei diesen Star Wars Lego-Helmen, sondern bei vielen Modellen einfach Dinge irgendwann mal auslaufen. So, und dann stellen sich Händler halt irgendwie die Lage, soweit es irgendwie geht, voll mit diesen Dingern, so Restbestände, und dann gehen die irgendwann raus. Und ich habe das jetzt, für mich ist das völliges Neuland gewesen, aber ich wollte halt diese Helmsammlung komplett haben und da fehlten mir halt welche. Jetzt habe ich für einige der Dinger, weiß ich nicht, den doppelten Preis bezahlt und ein bisschen mehr teilweise. Aber wenn es dann so ans 4-5-fache des eigentlichen Preises geht, dann hört es bei mir irgendwo auf. So, und da war eins von diesen Modellen, was wirklich tatsächlich unter 250 kaum zu finden war, obwohl das Ding irgendwann mal einen Fuffi gekostet hat.
Sammlerdinger.
Genau.
So, ne? Collectibles.
Ja, ne? So, die sind dann noch im Original verpackt. Und irgendjemand hat sich da 20 Stück von hingestellt und macht da jetzt Kohle mit. So, und das sei ihm ja auch gegönnt, aber ich möchte das nicht machen. So, und dann bin ich hingegangen und habe gefunden das gleiche Ding für ein Zwanni aus chinesischen Klemmbausteinen ohne Lego-Logo. Bei einem der typischen die chinesischen Massenversender.
Marktplätze.
Mhm. Genau, Marktplätze. So. Und dann habe ich gedacht, naja, willst du das wirklich machen? Ne? So.
Achso, hast du gerade gesagt, einen der vielen? Ich kenne zwei.
Ja, genau. Also einen der beiden. Also bei AliExpress habe ich das Ding halt am Ende des Tages gefunden und zähneknirschend bestellt und habe mich dann gefragt, so, ist das jetzt richtig? So, und dann habe ich mir gedacht, Lego schadest du ja nicht dadurch. Ne?
Also erstmal, ich habe es gerade gesehen, es ist identisch.
Genau, es ist identisch. Die Steine sind etwas anders. Auf den Lego-Steinen steht ganz klein mal Lego drauf und da sind so kleine Dellen teilweise in diesen Noppen, aber das ist wirklich kosmetisch. Ja, so.
Ja, also es sieht für mich als Nichtwissender, wenn ich Zollbeamter wäre, würde ich das Ding anhalten und sage, das ist Magenverletzung.
Ja, genau, so ist es ja.
Aber ist es scheinbar nicht.
Gut. Also wie gesagt, bei diesen Modellen, die es ja eigentlich nicht gibt, alles, was jetzt gerade neu rauskommt, kriegst du da auch, ne? Für einen Bruchteil des Preises. So, das finde ich
wahrscheinlich aus der gleichen Fabrik.
Ja, vermutlich aus der gleichen Fabrik. Aber das finde ich halt durchaus bedenklich. Aber wenn ich jetzt so ein Ding kaufe, was Lego vor 2 Jahren vom Markt genommen hat, verdient Lego da einiges mit dran. Ob ich das jetzt beim Chinesen Plagiat-Anbieter kaufe, ja oder nein, ist also eigentlich egal. Dem einzigen, den ich schaden könnte, wäre derjenige, darauf spekuliert hat, dass ich das Ding für einen 5-fachen Preis bei ihm kaufe, was ich aber nicht tun würde. Also habe ich mir das eine Teil, was ich einfach nicht gekriegt habe, weil es gibt 11 verschiedene Helme und 10 habe ich gekriegt, aber der eine war mir zu teuer, der steht jetzt halt hier in so einer Plagiat-Version rum. Das zu dem moralischen Dilemma, in dem ich gesteckt habe. Aber für mich hat sich das aufgelöst an der Stelle, wo ich festgestellt habe, dass ich eigentlich niemandem schade.
Dem Markt, oder?
Ja, aber
Markt der Collectibles. Also eigentlich würdest du ja das Original versuchen zu kaufen zu wollen.
Mhm. Und dann würde Entscheidung wäre gewesen, wenn ich gebe keine 250 oder 300 Euro für so ein Ding aus, dann stehen hier halt 10 statt 11. Das war mir dann auch wurscht am Ende des Tages.
Okay. Hättest du auch gar keine hinstellen müssen.
Ja, steht ja aber gut. Okay, also das zum Thema Lego. Jetzt aber.
Du hattest in Smalltalk geschrieben, hattest du reingeschrieben, hier Lego hatte ich dann ernsthaft, weil Serious Lego hatten wir mal als Thema kurz angesprochen, erinnerst du dich?
Ja.
Ernsthaftes Lego-Spielen, aber du machst ja tatsächlich nicht ernsthaftes Klemmbausteine.
Aber ich habe schon meinen ersten Custom-Build hier hingestellt und der zweite ist schon in Arbeit. So, also insofern. Ja.
So, und mir ist aufgefallen, musste mein Fahrrad in Reparatur bringen. Irgendwie gingen die Bremsen nicht mehr. Beim Fahrrad braucht man nämlich Bremsen, um anhalten zu können, hilft das enorm. Ich hatte dann das ist sehr anstrengend ohne Bremse, so muss man sehr langsam fahren. Also die ging ja noch ganz leicht. Und da ist mir aufgefallen, das ist so wie ein bisschen in der Webanalyse eine relativ klare Analogie, würde ich sagen. ich kann an meinem Fahrrad inzwischen relativ wenig selber machen, ohne wirklich zu wissen, was da passiert. Markus, hast du schon mal eine Hydraulikbremse gewartet oder so?
Nee.
Weil das ist jetzt mal, ich habe bei Fahrrad ist jetzt inzwischen normal, dass man eine Hydraulikbremse hat, behaupten die beim Fahrradhändler. Aber selbst der Mechaniker, der es angenommen hat, sagte, ja, da geht er auch nicht bei. Die haben junge Leute, in Anführungsstrichen, er war halt 60, die sich eher um dann diese Hydraulikbremsen kümmern und so. Aber da kann man alleine relativ wenig dran machen. So entlüften, irgendwas Öl nachfüllen, was weiß ich alles. Das ist alles schon ziemlich viel Hightech. Und meine Fahrradreparatur kostet immer so viel wie eine Autoreparatur, habe ich das Gefühl. Ist immer irgendwie.
Das sind dann ja schon zwei Parallelen, ne? Also das Auto konnte man ja irgendwann auch mal selber reparieren, aber die Zeiten sind ja auch vorbei.
Ja, und Webanalyse kann man auch betonen. Webanalyse jetzt von wegen, das ist ja auch tatsächlich für den normalsterblichen Marketeer, Marketeerin ist das ja echt sehr komplex geworden. Also jetzt unser Team mit Google Ads Conversions, kann man sich keine Gedanken machen und schlechte Resultate haben oder sich Gedanken machen und wissen, was man da tut und dann bessere Resultate haben.
Ja, das Problem ist immer, dass das wir natürlich ja einen vollen Fokus auf dieses Thema haben und bei anderen ist das eben eins unter 20, wo sie sich darum zu kümmern haben
und
dann hast du
ja
auch keine Zeit.
Ja, und das aber gar nicht mehr können. Nee, natürlich nicht. Und darum kommen dann merkwürdige Sachen raus.
Ja.
Naja. So, hier, Content Security Policy hatte ich die Tage wieder, die Hölle, ne? Wenn da, erstmal, wenn die hier Entwickler Content Security Policy einschalten auf der Website und nichts geht mehr und keiner weiß warum, es ist die Hölle.
Mein letzten Call zum Thema CSP hatte ich vor
zwei Stunden her.
Hatte ich vor drei Stunden.
Ja. Und solange man die Konsole nicht aufmacht, merkt man es ja auch nicht. Wenn man die Konsole nicht weiß, wo die ist, dann ist ja komplett vorbei. Und auch die Warnungen und Fehler nicht anzeigt, ist ja alles vorbei. Das ist übrigens gerade so, Report Only gibt es ja jetzt gerade in der Konsole viel zu CSPs. Ich glaube, Magento hat, glaube ich, irgendwas mit Report Only eingestellt, dass erstmal nur gemeldet wird, dass da irgendwas schief läuft. Aber das war jetzt irgendwie, kam es häufiger der Fall. So, das dazu.
Ja.
Und jetzt die Frage, du hast uns gerade so schöne Playlists gegeben. Mhm. Hast du eigentlich YouTube Premium?
Hatte ich mal.
Den Testzeitraum wahrscheinlich.
Nee. Ich hatte es mal über mehrere Jahre. Da hieß das wohl noch, da war das dieses Google Play Music Abo. Mhm. So, und dann hatte ich eben, als das dann in dieses YouTube Premium überführt wurde, hatte ich dann auch noch eine Zeit lang YouTube Premium, aber für Musik war das ganz schlecht. Google Music war schon schlecht oder Google Play Music war schon schlecht für Discovery und so, ganz gruselig. Auf YouTube aber dann noch schlimmer, deswegen fand ich das blöd. Dass aber Werbefreiheit inzwischen zum echten Vorteil geworden ist, da müssen wir nicht drüber reden. Ne? Also die Werbeunterbrechungen auf YouTube sind natürlich schon sehr, sehr, sehr nervig.
Ja. Aber halt, ich finde es teuer dafür.
Dafür ist es teuer, ja. Aber wenn es lange noch genervt hat, dann ist es dir das dann wieder wert.
Mhm. Ich glaube, irgendwie 13, 14 Euro in Deutschland, glaube ich, oder so.
Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ja, weißt du. Ja. Und dann kann ich die auch im das fand ich spannend, ich könnte im Browser die dann downloaden, die YouTube-Videos. Mhm. Aber nur, also das heißt Download, aber nur zum Angucken im Browser. Also kannst du dann nicht als echten Download dann.
Nö, ja, kann sein.
Aber der Knopf heißt Download, darum, das fand ich sehr merkwürdig. Aber ansonsten, ich habe auch kein YouTube-Premium.
Aber dafür kannst du es ja mit bis zu 4 oder 5 Familienmitgliedern dann nutzen für das Geld, ne? Also,
okay, ja.
Glaube ich. Ja.
Zum Beispiel mit dem Kater Tom aus der Telekom-Werbung. Ist das Telekom? Vodafone? Doch, Telekom, ne?
Ich weiß nicht, ich guck kein lineares Fernsehen.
So kein Synchron, ist okay. Da ist so, dass man da irgendwie, ich glaube, das ist das T-Mobile. Also irgendwo hast du dann, die sind nur zu dritt in der Familie und dann hat der Kater dann auch ein Handy und macht dann auch dieses Katzen-Tinder und so und bestellt sich Sachen.
Ja, das traue ich ja unseren
Paul
Katern
Tom.
Hier auch zu. Ja, im Intercaf drauf zu hängen. Ja.
genau. Und das haben die da sozusagen, da siehst du ihn immer, wie er an seinem Smartphone hängt. Auch auf Reisen und so. Okay.
Ja.
Da würde ich sagen, Smalltalk reicht jetzt. Jetzt kommen wir zum fachlichen Check-in.
23 Minuten kann man das mal machen. So. Ja, fachlicher Check-in. Was habe ich gefunden? Ich habe ein Tool gefunden. Unter darkvisitors.com kannst du gucken, wie viel Traffic du aus KIs, also Chat-Assistenten und überhaupt hast und tralala. Und jenseits der Tatsache, ob man so ein Tool jetzt wirklich braucht oder nicht, stellt sich mir dann wie immer die Vertrauensfrage, sollte ich so einem Tool tatsächlich Zugriff auf alles Mögliche geben? Oder, was dann eben auch auf der Seite steht, dann benutze einfach unser WordPress-Plugin. Das heißt also, installiere ich da einfach so ein WordPress-Plugin, was sich wahrscheinlich
Vollzugriff.
Ein Dreht irgendwie um irgendwas kümmert, also was jetzt irgendwie mit Zustimmung oder sonst was zu tun hat. Und wenn dann tatsächlich nur aggregierte Daten, also Sessions gezählt werden würden, wäre es ja auch in Ordnung. Ich weiß halt nur nicht, was es kann und was es nicht kann. Ich traue solchen Dingern einfach nicht. Das ist mein Problem damit, fürchte ich. Hat jemand von euch schon mal mit darkvisitors.com seinen Traffic analysiert und fand er es erhellend? War es wirklich actionable? Das wäre so meine Frage an euch.
Ja, aber die sagen ja Procession nur einmal, dann habe ich gesagt, das ist ja Quatsch. Wenn die sagen Procession nur einmal, pro IP nur einmal.
Ja, keine Ahnung. Woher wissen die denn, wann eine Session anfängt und wann nicht, wenn die nicht behalten und so, ne? So.
Genau, also wird wahrscheinlich eher pro IP sein.
Ja, vermutlich.
Ja, ja. Und da habe ich mich gefragt, ob das nicht sowas wie IP-Info sowieso schon kann. Weißt du, kennst du IP-Info?
Nee.
Das ist so ein Vergis, also so ein IP-Nachschlageservice.
Ja, ja.
Weil genauso
ja.
werden die es ja wahrscheinlich auch machen. Das ist
so wie MaxMind und wie sie nicht alle heißen.
Stimmt, MaxMind gibt es auch noch, ja.
Ja.
Ja. Aber kennst du noch Botrap?
Nee, da klingelt gar nichts bei mir.
Abacus Forum hier vor 20 Jahren ungefähr, da war, glaube ich, Airport 1 oder so, oder wie er hieß. Da war ja auch das Problem, dass irgendwelche Crawler die Seiten gecrawlt haben und so. Und hatte man so ein Skript, was man installiert hat. Es war durch PHP und das hat eine Gardanbank gepflegt und dann muss man die HTXS nicht mehr von Hand pflegen, um die bösen Bots aufzuschließen.
Ah, okay. Also
und unter anderem war
ein Honeypot und wer da drauf gekommen ist, der war kein Browser und dann bist du per PHP ausgeschlossen worden. Ja, ja,
genau.
So Dinger gibt es natürlich mehrere.
Ja, ja, und das ist so ein, die Website gibt es immer noch, die Botrap-Website. Läuft das Ding auch noch, ich weiß es nicht. Ja, ist schon sehr, 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 sehr lange her. Und ich meine, es ist aber irgendwann immer ein Sync oder eine Regex gebaut, ich weiß gar nicht mehr.
Die unsichtbaren Links, die dann in die Navigation reingehängt werden per JavaScript und so. Oder die unsichtbar ausgeliefert werden, um wirklich alle Crawler mitzunehmen, auch die nicht rendernden. Ja, ja, ich entsinne mich, das ist auf jeden Fall nichts.
Ja, ja, da gab es halt Botrap, war so ein großes Ding. Ja. Haben die meisten installiert, die wahrscheinlich auch LinkVault installiert hatten. Das war nicht deine Zeit, oder? LinkVault?
Nö.
Das war so automatisierter Linktausch weltweit, wo du einfach dann Slots freigegeben hast auf jeder Unterseite und so.
Nö, das war bestimmt meine Zeit. Ich bin ja alt, aber das war da nicht mein Spiel.
Aber warst du eigentlich im Abacus-Forum?
Ja, doch, eine Zeit lang. Ja. Da gibt es bestimmt sogar ein oder zwei Beiträge von mir sogar. Einmal habe ich mich bestimmt über irgendwas lustig gemacht und einmal habe ich bestimmt gesagt, hier, gib mal Details. Und dann hat jemand gesagt, hier, das gehört ja gar nicht hin. Düdelidü. So, zu der Zeit war ich im Abacus-Forum, als es schon immer schön war.
Die Zeit kennt. Also übernommen und ja, irgendwann?
Ja, wo diese ganzen Besserwisser-Trolls dann irgendwie da immer erzählt haben, dass schon deine Frage falsch ist. Und,
ach so, okay.
Dass man das so nicht fragt oder so nicht
zurückfragt. Da war ich schon wieder raus oder
diese
so.
Antwort nicht gibt oder jene, die man halt auf allen möglichen Plattformen nachher irgendwann hatte.
Ach so.
Kennst du das doch. Da stellst du eine Frage und dann hast du dann nachher 25 Antworten auf deine Frage, aber keine beantwortet deine Frage, weil es nur darum geht, ob du irgendwas richtig geschrieben hast oder nicht.
Ja, apropos Frage und Zurückfragen. Mich hat heute ChatGPT zum ersten Mal ohne vorherige Anweisung zurückgefragt. Ich wollte wissen, welche Romanfigur das ist, die als Kind einen Hut mit Propeller auf hat.
Ja. Carlson auf dem Dach.
Hat er aber nicht. Der hat keinen Propeller auf dem Kopf. Hat er vielleicht einen Knopf, den er dreht?
Also Carlson auf dem Dach hatte doch diese Propellermütze, verdammte Hake.
Das habe ich auch. Und da konnte mir dann ChatGPT nicht helfen und sagte, ja, aber in welchem Kontext hast du da ein bisschen drauf gekommen? Jetzt guckst du auch, jetzt siehst du auch, Kinofilmplakat und das auch keine Mütze drauf.
Nee. Der verdammte Hake. Jetzt hat er den Propeller am Rücken, ey. Aber in meiner Geschichte hat er den auf dem Kopf.
Bei mir auch.
Ja.
Okay, gut.
Ja, gut. Also hat er zurückgefragt. Was hat er denn zurückgefragt? Was ist ein Propeller oder was wollt ihr wissen?
Nee. Aber in welchem Kontext ich das denn drauf kam.
Also.
Dass er weiß, ob es jetzt ein Film oder.
Ah, okay, verstehe. Ja.
Das fand ich spannend. Also. Und das war nicht dieser Kommunikationsmodus, sondern der ganz normale Modus. Nicht diesen Stack mit dir. Jo. So, jetzt haben wir noch zwei Punkte, die sind durchgerutscht, die gehören eigentlich eher in Smalltalk rein. Und zwar kostenlos, umsonst oder for free ist das nächste, nachdem wir jetzt mit Botrap fertig sind, oder?
Sind wir
fertig?
Ja, sind wir, definitiv.
Durch. Und zwar, für die jetzt zuhören, der Markus Bärsch, vielleicht kennt ihr den ja alle, der ist ja gerade virtuell neben mir, der hat mal wieder ein kleines Buch geschrieben. Oder hat angefangen oder Konzept oder wie nennst du das, was du gerade hast, das Konzept? Ist das,
das ist am Ende des Tages wird es ein E-Book und es ist halt noch nicht fertig.
Ja, das ist, ja. Nee, aber das hat jetzt schon 130 Seiten, wenn er fertig ist, wird er 250 Seiten haben. Und ich glaube, der hat ja die Idee, das komplett for free rauszuhauen. Finde ich total beknackt.
Nee,
so viele Menschen machen. Achso, da hättest du mal gesagt, dass du das for free raushauen wolltest.
Ja, nein, also for free ist das Kapitel über, da kommen wir ja gleich zum Tipp des Monats noch dazu. Aber den Rest will ich dann auch wieder mit einem schmalen Taler versehen bei Digistore raushauen, damit ich da reich und stark werde.
Schön.
Okay.
Nee, das finde ich gut.
Fettes, passives Einkommen halt. Hab von 5 Euro im Schnitt im Monat oder sowas. Aber das ist halt, ja. Klar.
Kleine Schutzgebühr
kommt da drauf.
Ja. Nee, finde ich, das kann man darum, weil es gibt so viele Menschen, die für irgendwas komisches Geld verlangen und dann einen Schrank davor setzen oder geheim und so und du haust immer so viele Sachen raus, die man doch so dann meistens bei dir for free bekommt, darum meinen Aufruf, dafür kann man ruhig Geld nehmen. Wobei ich ja eher für eine Serie wäre, habe ich ja geschrieben, hast ja nicht darauf geantwortet, ich wäre so einzelne Aktionen oder einzelne Hefte, weil das macht es konsumierbarer.
Ich denke noch über die Antwort nach.
Okay, gut. Das war vor 3 Wochen für alle, die. Nee, aber ich kann es verstehen, weil es ist ja schon ein anderes Konzept.
Ja.
So. Und dann habe ich noch eins zum Smalltalk, tut mir leid, dass es da reingerutscht ist. Und zwar, Markus hat gerade im Screensharing mir all seine Fotos aus seinem Google Fotos gezeigt. Das finde ich ja super spannend. Ich habe nicht alle, das ging nur um die Darth Vader-Sache. Und da würde ich mal fragen, Markus, hast du schon geklärt, was mit deinen Daten passiert, wenn du mal nicht mehr bist?
Ja, da gibt es ja eine Regelung beim Google-Account, dass du jemanden benennen kannst und dass du diesen Inactivity-Dingens bekommst, dass du regelmäßig, weiß nicht, einmal im halben Jahr draufklickst und sagst hier, ich lebe noch. Und wenn du da
Du musst dich nur einloggen. Du musst deinen Account aktiv nutzen, weil das kann ich allen nur empfehlen, die irgendwas Wichtiges drunter liegen haben, sonst wird halt irgendwann gelöscht.
Ja, genau. Nee, also die Nachfolge ist geregelt.
Ja, also wer seine Crypto-Keys, seine Passphrase und so gesichert haben möchte, kann mich ruhig angeben, dass wenn ihr mal nicht mehr seid, dass sie an mich geschickt werden, wie ich an eure Bitcoin-Wallet kommt, die immer wertvoller wird.
Ja.
Nur. Ich bin da sehr vertrauenswürdig, finde ich.
Also Wallet Vault at Sisu Digital. Ne?
Genau. So. Genau. Ich bin einfach eintragen. Ich verteile das unter den Katzen.
Ja.
Was hältst du von? Unter Katzen? Katzen?
Sind die besten Abnehmer dafür.
Ja, die fressen einem die Haare vom Kopf. Weil ich habe hier, also ich habe mir aber, ich finde von Lego die Katze ja super. Das war ja so ein Community-Projekt. Die kennst du auch, diese schwarz-weiße Katze, oder?
Ja, da gibt's ja mehrere Sachen. Das sind diese Bricklink Edition, da machen die ja jedes Jahr welche, die eigentlich aus der Community sind und die kommen die von Lego offiziell raus, die Dinger.
Ja, finde ich sehr cool. Und die schwarz-weiß sind die besten, ne?
Ja, liegt hier gleich zu meinen Füßen eine.
Ja, sehr gut.
Ja. So. Ein Jahr.
Okay, das war jetzt der fachliche Check-in. Jetzt noch kurz mal über GR4 reden, würde ich sagen.
Das geht ja jetzt
wohl. Nächstes Kapitel jetzt hier für die KI, der also die Kapitel stand. Jetzt kommen wir zum Kapitel. Lass uns über GR4 reden.
Bum, bum, bum.
Finde das bestimmt jetzt. Okay, also. Ja. Es gab einen tollen Beitrag, hast du ihn auf LinkedIn auch gesehen, wo jemand gesagt hat, naja, macht doch einfach eure Events, was war das denn? Auf jeden Fall, es sollten die, und die auch wiederfindet, ohne doofe Parameter und so einfach den Link-Tags einmal als Eventnamen nehmen.
Mhm.
Hat jemand eine Idee? Hast du den auch gesehen, den Beitrag?
Nein, habe ich nicht, nein.
Okay.
Also habe ich wirklich nicht. Also okay. ich bin jetzt noch fassungslos.
Genau, ich habe einfach nur drunter geschrieben, die schlechteste Idee seit langem für GA4.
Ja.
Weil aus so vielen Gründen, also erstmal bitte Eventnamen nicht dynamisch machen, niemals. Das macht euch alles kaputt, alles Sinnvolle macht es kaputt. Und Linktexte, sie können Deutsch, Englisch sein, sie können sich ändern, gerade wenn man Conversion optimiert, sie können sich ändern. Der Browser kann die selber übersetzen.
Die sind das in Sprachen, die du noch nie gesehen hast,
ja,
die Linktexte. Ja. Also das ist eine ganz, ganz miese Idee. Da sind mit Sicherheit dann auch irgendwann mal Zeichen drin, die man nicht in einem Eventnamen haben will, wenn man GA4 ist. Und dann fehlen die dir auch komplett. Also das alleine ist Argument genug, das nicht zu tun.
Oder werden abgeschnitten wegen 40 Zeichen und so.
Ja, genau.
Also, ich war so fassungslos und auch es ist dann auch dann Leerzeichen, hast dann drin den ganzen Rotz. Also nur ein paar, also es hieß, man kann damit dann besser Berichte bauen.
Ja, wenn man ja sonst eine sekundäre Dimension überfordert ja sowieso auch alle oder mal.
Ja, generell benutzt benutzen wir die Dimension und so und das wäre, einfach am besten ohne Parameter einfach direkt mit dem Linktext arbeiten. Und habe mir gedacht, ja, aber wie willst du mal, wenn du das dann für Google Ads, die Conversions exportierst, dann heißen die plötzlich nicht so anders, die Conversions, die du bisher auf EduCard hattest oder so.
Nee, keine gute Idee. Nein. Also ich glaube, man muss sich da jetzt nicht, also eigentlich, man könnte sich drüber lustig machen, aber machen wir jetzt gar nicht. Die Antwort ist nein. Nicht
nein.
Tun. Ja.
Nein.
So.
Und dann Debug-View.
Probleme haben wir ja schon genug. Genau, so Debug-View.
Genau, zum Beispiel die Debug-View. Mistding hat wieder bei mir alles angezeigt, nur keine Page-Views, fand ich voll doof. Und dann habe ich, man muss sich echt eine Debug-View bauen, die direkt auf die Intraday-Daten geht, vor die Streaming-Daten von GR4 dann geht. Hatten wir schon mal als Thema.
Ja.
Dass ich einfach so komplett die einfach nochmal nachbaut, die sieht genauso aus, wie nur halt die BigQuery-Daten nimmt.
Ja. Oder du guckst auf die Realtime-API, das ist teilweise zuverlässiger als DebugView zu verwenden. Also ich traue dem Ding nicht mehr, ja. Weil wenn ich irgendwas nicht sehe, dann gehe ich fast schon automatisch davon aus, dass ich es trotzdem richtig gemacht habe, weil ich ja gesehen habe, dass es den Browser verließ, ja, so, und ja. Gut aussah dabei. Und als dass ich bei mir noch einen Fehler, also der Sinn des Debug-View ist völlig auf den Kopf gestellt. Ja. Also wenn, das ist wie Fehler bei der Fehlerbehebung. Ja. Oder no keyboard present, press F1 to resume. Es gibt einfach Dinge, die sind unsinnig. Und Debug-View mit Fehlern drin ist auch Quatsch. Ja.
Ja. Ja, das ist, ich finde es schade. Aber es ist so ein schönes Tool. Aber du sagst gerade, da bin ich. Ja. Ich finde, es ist besser als die echte Ansicht. Ich bin dann nochmal darüber gestolpert, dass ich das auch genauso blöd finde beim Measurement-Protokoll, dass die API vom Measurement-Protokoll dir nicht zurückliefert, ob das jetzt okay war, der Request oder nicht.
Na, wenn du es wissen willst, ob er okay ist oder nicht, kannst du ihn ja vorher an den Validierungsendpunkt senden. Dann kriegst du ja eine ausführliche Antwort.
Soll ich da jeden hinschicken?
Nein, natürlich nicht.
Die können einfach nur sagen, hey, erlaubt oder nicht erlaubt oder sonst irgendwas, einfach zurückschicken.
Ja, aber das macht ja Google Analytics auch nicht. Da kriegst du immer einen Pixel zurück, einmal eins und Antwort ist 204, whatever du tust. Ja?
Das meine ich ja. Das ist total beknackt. Das ist total. Ich kann nur sagen, nee, ist kaputt, was du schickst.
Das ist Security.
So. Ja. Naja, okay, das war schon noch mal zu GR4. Ich bin da gerade.
So, jetzt aber noch ein paar Fundstücke, da sind wir schon durch. Also keine Sorge, Leute. Ich gucke nochmal auf die Uhr.
Wir haben schöne Fundstücke.
Ja, so. Ach, guck mal. Ja, gerade etwas über eine halbe Stunde hier. Das stellt euch nicht so an.
Machst hier so eine Hektik.
So, erstes Fundstück. Auch ein Fundstück, was wir eigentlich letzten Monat schon hätten bringen können.
Das war auch schon drin, glaube ich.
Ich glaube nicht. Oder ich habe es vergessen rauszulöschen. Custom Task is back.
Also yeah.
Monkey Patching gibt es jetzt auch den Custom Task für GA4. Wer ihn braucht, also wie gesagt, ein technisches Thema, zieht es euch rein.
Ja, ich finde es aber gut. Also ich würde ihn für eine Sache nutzen, und zwar für in zwei Properties spielen.
Ja, wo ich das mit dem Komma genauso gut machen kann.
Ja, aber man weiß nicht, wie lange das Komma noch funktioniert.
Lange musste was in zwei Properties spielen? Aber auch das haben wir auf jeden Fall schon mal gehabt. Also,
das habe ich öfter mal, dass so weltweite Konzerne irgendwie und keinen 360 haben und dann in zwei Properties spielen wollen. In eine große und in einmal jeder seine eigene, wofür auch immer.
Ja, aber du sagst ja selber auch, also Validierung durch Nutzung, ne? Also wenn es irgendwann nicht mehr funktioniert, sollte es relativ schnell auffallen. Ja. Gut, dann das zweite Ding, das haben wir aber auf keinen Fall, diese Back-Forward.
Nee, das ist eine super Funktion. Es ist wirklich super cool, dass es sowas gibt. Aber ich glaube, man braucht es nicht. Nee. So, Markus, worum geht's denn? Was hat denn der Tüngster, der David Vallejo, gefunden?
Er hat, wenn ich es mir recht erinnere, hat er sich die Navigations API genommen und hat gesagt, wir gucken jetzt mal so Sachen, die wir sonst so nicht mitkriegen, wie eben
zum Beispiel
die Navigation mit den Browser-Buttons, dem Vor-Zurück-Button. Ich glaube wahrscheinlich nur im Umfeld einer Single-Page-Application, weil ein Page-Load heißt es ja sonst auf jeden Fall auch. Ich weiß es gerade nicht mehr, ist auch schon ein bisschen her, dass ich es gelesen habe, aber ich habe für mich entschieden, dass es etwas ist, was man machen kann, weil es technisch machbar ist, aber was eigentlich kein Zugewinn an Insights, außer vielleicht bei ganz speziellen Fragen führt.
Ja.
Und also da ich keine spezielle Frage habe dafür, habe ich es nirgendwo verbaut, sagen wir es mal so.
Also wer 95% schon trackt und weiß, dass er 95% safe ist mit dem, was er trackt und die letzten 5% noch ein halbes Prozent drauf haben möchte, der kann das nutzen, würde ich sagen.
Ja, also für mich sind das können keine wichtigen Seitenaufrufe sein, weil wenn ich es über die Vor- oder Zurück-Buttons des Browsers erreiche, dann war ich da schon mal und dann habe ich es wahrscheinlich getrackt schon mal.
Ja, aber ein Punkt da drin, dass ich spannend fand, das heißt, wenn du aber Ereignisse hast, die auf Werten basieren, die durch den Page-View ausgelöst wurden, dann hast du die ja nicht mehr, oder?
Nö. Also diskutieren, ob das dann ein Page-View ist, wenn die Seite gar nicht nochmal neu geladen wurde, die ich mir vorher schon angeguckt habe.
Weil dann bestimmt die Page-View-Cache von dem Link ja eventuell nicht mehr.
Ja.
Wenn ich einen Link-Klick habe und dann draufklicke, hat er eine falsche Page-View-Cache, weil das ja nicht neu geladen wurde im Data-Layer. Vielleicht.
Nein, das glaube ich nicht. Egal, so.
Bevor
wir uns hier am Kopf und Kragen reden. Aber normalerweise ist das Navigieren über die Back-Forward-Buttons und wenn du da irgendwas auslöst, ist in dem Moment die Page-Location, die da in dem Moment da ist, die oben in der Browserzeile steht, das ist auch die mit deinem Event nachher rausgeht.
Solange du sie nicht im Detailer überschrieben hast. Stimmt, du hast recht. Ne? Also solange du nicht einen anderen Wert aus dem Detailer nimmst dafür.
Genau.
Ja, okay. Da, ja, das stimmt.
Und wenn du das machst, dann hast du eine Single-Page-Application und da hast du bei allen Navigationsdingern ja normalerweise irgendwo einen Händler und dann stehen da eigentlich auch immer aktuelle Sachen. Also ich glaube nicht, dass es ein echtes Problem ist, was da gelöst wird, außer dass man ein paar Events mehr hat, die man vorher nicht hatte. Ja. Nächstes Fundstück wäre Simple Machine Learning for Sheets. Ich weiß auch nicht, wann ich das genau gefunden habe.
Ja.
Aber das ist auch etwas, was auf meiner Liste steht für zwischen Weihnachten und Neujahr. Da hat man ja 8 Wochen Zeit. Mhm. Ne? So.
Also ich würde sagen, wir brechen jetzt das ab hier in unserem Podcast und ich finde das viel spannender, dieses Simple ML for Sheets. Ich muss mich damit jetzt beschäftigen,
Markus. Du musst dich damit jetzt beschäftigen. Ja, wunderbar. Ja,
ist spannend. Ist auf jeden Fall spannend.
Also auch dann, wenn du dann Modelle trainierst, dass der ganze Kram dann in deinem Drive wohnt und so weiter und ich sag mal für einfache Prediction-Geschichten oder sowas, kann man das vielleicht super einsetzen, weiß ich alles noch nicht, aber der Link hier soll hier schon mal geteilt werden und vielleicht habt ihr ja auch in den, ich glaube, 9 oder 10 Wochen zwischen Weihnachten und Neujahr ja auch dann Zeit, euch das mal anzugucken.
Ja, also Missing Values finden und so finde ich, oder Abnormal Values und so finde ich spannend, das ist tatsächlich.
Ja.
Wenn uns irgendwelche Conversion-Daten fehlen, da finden wir uns welche dazu. Ist doch viel schöner.
Ja.
Ne? Naja, aber wirklich, nee, ich finde es spannend. Das ist einfach Oberfläche. Muss man nicht gleich wieder in der Entwicklungsumgebung hochfahren, was ausprobieren wahrscheinlich.
Ja.
So. Forecast Future Values.
Das kann ganz viel. So, und ist vom Google.
So.
Also wenn man sie jetzt sagt, so hier fragwürdige Quelle, kann sein, aber ja, man kennt sie wenigstens.
Ist es?
Das ist Google. So. So,
kostet das was?
Was denn? Kostet nichts, soweit ich weiß.
Okay.
Wenn er nachher was kostet, dann nicht mir die Rechnung schicken, bloß weil ich es gesagt habe. Aber ich habe es ja noch nicht ausprobiert, verdammt. So, frag mich doch.
Okay, Simple ML verschiebt übrigens alle Links, findet ihr natürlich wie immer in unseren Shownotes auf termfrequenz.de bei der aktuellen Folge von Beyond Page Juice.
So sieht's nämlich aus.
Ja.
Nächstes Fundstückchen, was ich hier habe, ist ein Geschreibsel vom lieben Lukas Oldenburg, der bei Medium bzw. TheBounce.io was geschrieben hat über die Meta-Sites, die es ja in PIVIC Pro gibt und die ein bisschen was anderes sind als Roll-Up-Properties in einer 360 Google Analytics-Implementierung. Da kosten sie nämlich Geld und ihr nicht. Aber die Probleme sind ähnlich. Also wenn ich jetzt einzelne Properties habe und sammle dann die Daten zusätzlich noch in so einer Meta-Site, dann habe ich eben diese voneinander unabhängigen Sitzungen. Ich habe nicht diese übergreifende Sitzung. Und der Lukas hat sich mit den ganzen Vor- und Nachteilen auseinandergesetzt von der Nutzung von Meta-Sites versus Dual-Tagging, ne? Also Daten jetzt in 2 Properties zu schicken und so weiter. Weil da hängt ja auch ein bisschen was dran, wie zum Beispiel der Tag-Manager, der ja integraler Bestandteil dieser ganzen Geschichte ist, dieses 3-Gestirns oder 4-Gestirns inzwischen, also der PIVIC Pro Suite. Und da sind auch noch ein paar offene Punkte, wenn man anfängt, in die Implementierung zu gehen. Meta-Sites-Unterstützung oder in einer anderen Reihenfolge angelegte Custom Variables und so, können dann plötzlich zu Problemen werden. All das in Beitrag von Lukas, der ziemlich umfangreich ist, finde ich. Also umfangreich im Sinne von alles abdeckt, was man dazu wissen möchte. Wenn man vor der Entscheidung steht, will ich jetzt Meta-Sites nutzen, ja oder nein, ist das eine gute Idee, sich das durchzulesen, dann kann man eine informierte Entscheidung treffen.
Apropos informierte Entscheidung. Clarity, nutzt du das?
Ich selber nicht, aber ich habe Kunden, die Clarity nutzen. Deswegen habe ich auch für Clarity letztens ein weiteres Template geschrieben zum Thema Smart Events, weil ich da viel mit Smart Events arbeite bei dem einen Kunden. Und es ist ein Tool, wo inzwischen wirklich, ich habe es mir dann selber auch noch mal angeschaut einfach, ne, weil ich auch ein paar Sachen ausprobieren musste. Es gibt, außer vielleicht den Gründen, dass es von Microsoft ist und man jetzt da ein Problem mit hat, gibt's kaum Argumente dagegen. Ich finde, es ist inzwischen sehr, sehr vollständig. Da sind ein paar innovative Ideen auch dabei. Und wenn ich jetzt so, früher habe ich mal gesagt, ja, mach doch Hotjar oder was, ne, so, aber ich wüsste jetzt nicht warum. Also, Clarity ist wirklich ein sehr, sehr rundes Tool aus Anwendersicht jetzt. Ne? So Datenschutz hin und Tritratrulala her und UET und alles miteinander verknüpft und Mimimi und ja auch eigentlich eine Werbekampagne, zumindest mal, was das angeht. Also da ist die Situation vielleicht nicht viel anders als bei Google.
Ja.
Aber das Tool an sich finde ich super.
Ja, und es geht gar nicht um das Tool, weil beim Tool, ich verstehe auch nicht, warum die das rausgebracht haben. Also was das, was die Strategie dahinter ist, hinter Clarity. Hast du eine Idee?
Ja, weiß ich nicht, UET auf alle Websites oder so, ne? Rein in die Browser, keine Ahnung. Vielleicht haben sie dann angefangen, als sie noch an Third-Party-Cookies in Chrome forever geglaubt haben. Jetzt haben sie ja vielleicht recht. Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Dafür werde ich ja nicht mehr bezahlt, die Strategie von Microsoft zu verstehen. Zum
Glück. Ja, das ist bestimmt, warum man sowas macht. Aber auf jeden Fall, du hast einen Artikel da reingepackt in die Shownotes.
Zum Thema Clarity und Bots, genau. Ne? Also da Bots immer mehr rendern, würden sie auch in solchen Tools landen. Auch da gibt's so einen Haken. Das ist die eine Möglichkeit, Bots auszuschließen, also die vom Tool erkannt werden, aber dann bleibt vielleicht noch immer noch was übrig. Und man hat teilweise eben auch verwirrende Aufrufe von irgendwelchen Domains, wo man sagt, das ist doch gar nicht meine. Und im Beitrag wird erklärt, wo das herkommt. Kann was mit Server-Side-Rendering zu tun haben und allerhand solchen Geschichten.
Okay.
Ja.
Und dann haben wir in der sehr kleinen Simo-Ecke haben wir noch was?
In der sehr kleinen, wieder erstarkten Simo-Ecke haben wir was, nämlich zum Thema Shopify und wie man wie man auf die Cookies zugreifen kann, wenn man mit dem serverseitigen Google Tag Manager arbeitet, weil es so keine richtig echten First-Party-Cookies sind. Das heißt, man muss die im Browser, wo man so noch lesen kann, lesen und muss sie sich dann als Parameter mitschicken. Das ist eigentlich die Story, wenn ich mich recht entsinne.
Ja.
Aber das ist
und da, da wir beide ja Shopify-Experten sind, nicht?
Genau. Ach. Ist das Thema, und wir uns da auch brennend für interessieren. So, sind wir jetzt unserem Service-Auftrag nachgekommen, haben euch darauf hingewiesen, wie man mit den Cookies umzugehen hat und wo man was nachlesen kann, dann ist das Thema auch schon durch. Gut, als allerletztes kommt dann eben noch der Tipp des Monats, den ich einfach oben aus dem Housekeeping rausgeschoben habe, nach unten, damit wir einen Tipp haben. Aber es geht um das eben auch schon angesprochene Handbuch für den Conversions Manager. Es ist noch in einer sehr rohen Beta-Fassung, aber ich habe es schon mal bei GitHub abgelegt.
Für ja, Leute, meine Fußnägel haben sich hochgezogen, hier hochgedreht.
Weil wegen?
Weil du ein PDF in GitHub legst.
Ach so, ja, ja gut.
Deshalb,
ich hab's aber nicht anders.
Ich hätte irgendwie halt Markdown sein können oder Markup oder...
Ja, Herrgott, ich habe halt einen Google Doc und ich wollte es einfach irgendwie den Leuten jetzt. Wenn ich es dann in Markdown da hinlege, dann sagen die, wie soll ich denn das lesen? Was heißt denn hier Doppelkreuz, Doppelkreuz? So, das heißt Überschrift.
Ja, ja, aber es kann doch Google, die Readme ist doch das Gleiche.
Ja, die
Readme ist direkt auf genau GitHub lesen, also...
Ja, wie auch immer, ne?
Aber es, genau, das...
Es entsteht halt in Google Drive, so, und es ist eigentlich auch nur ein Kapitel aus diesem Buch, aber längeren Werk, über das wir eben schon kurz gesprochen haben, was aber einfach noch nicht fertig ist. Aber ich dachte mir, der Conversions Manager ist halt so komplex geworden und in der letzten Sendung auch schon angesprochen, trotz der Toolbox, was die Arbeit damit sehr viel effizienter macht, ist es nicht selbsterklärend, ganz und gar nicht. Und deswegen sind eben auch, weiß ich nicht, 45 Seiten oder so Handbuch zustande gekommen. Aber wenn man das dann durchgearbeitet hat, kann man super damit arbeiten. Und ich glaube immer noch daran und ich setze den Conversions Manager immer mehr ein. Hab auch diese Woche wieder in zwei Tag Managern das Ding verbaut. Es ist einfach sehr, sehr hilfreich.
Wie heißt dieses nerdige Tool zum Schreiben von Texten, was man auch versionieren kann?
LaTeX.
LaTeX. Ist das nicht LaTeX?
Ich weiß nicht, wie man es spricht, aber...
Okay, das wäre Latein.
Ist egal. Nein, ich meine, es wird tatsächlich mit einem X hinten geschrieben. Also,
geschrieben ja, auf jeden Fall, glaube ich, sogar groß.
Irgendwie so das große T, ne? So. Und das X ist, glaube ich, auch groß, ja, kann sein. So. Ist ja auch ein Akronym, soweit ich weiß.
Keine Ahnung.
Ja, aber das ist auch alt. Da gab es noch einen 9-Zoll-Disketten, da gab es das, glaube ich, schon.
Ja, und apropos 9-Zoll-Disketten, auch für die Kommentare, auch für die Kommentare, der Markus Bersch hat ja seine E-Books. Und die sind ja immer in so einem komischen Format, in 29,7 mal 21 Zentimetern sind die im Format. Es gibt keinen Monitor, der das hat. Vielleicht habt ihr mal Ideen in den Kommentaren, in welches Format Markus vielleicht seine E-Books schreibt, weil ich finde die schwierig, also ich finde das toll, was du machst, nur schwierig konsumierbar. Weil ich die halt nicht ausdrucke, auf 29,7 mal 21er Format.
Ja, das ist einfach A4, wenn ich sie einfach in A4 schreibe. Da habe ich nie großartig drüber nachgedacht. Du hast schon recht. Da sollte man vielleicht mal anders machen.
Also es gibt Menschen, die machen das in 16:9 oder wie man das in PowerPoint-Breite, wie ich sagen würde, so ein Bildschirm, wo man das einfach konsumieren kann. Nur wollte ich nochmal so öffentlich nochmal vor den Rand werfen.
Nee, du hast ja vollkommen recht. Ich kann mich rausreden damit, dass ich auch immer ein EPUB habe. So, und dann kannst du das da auf deinem E-Book-Reader, der passt das dann auch schön an.
Ja. Ja, nee, wir haben letztens noch irgendwo mal, als ich darüber nachgedacht habe, beim Fahrradfahren oder so, oder so. Irgendwie ist das Format, ich finde das auf dem Handy.
Du hast
ja
aber nicht beim Fahrradfahren gelesen, oder? Nein, nein, hast du nicht.
Nee, nach meinem letzten Unfall, dann mache ich das nicht mehr.
Ja.
Nee, aber ich finde es halt dann generell auf mobilen Geräten halt schwierig zu lesen.
Ja.
Egal welches, egal, also nur.
Und gebe ich dir recht.
PDF ist halt sehr sperrig. Die sträuben sich ja um jede Umformatierung sozusagen. Aber wenn es EPUB ist, geht's ja schon mal. Ist das schon mal nicht schlecht. Ja,
eben. Mache ich immer.
Okay, habe ich noch gar nicht mitbekommen.
Doch, gibt's immer auch als EPUB.
Okay.
Ja, denn.
Das war's von uns für heute.
Genau. Haben wir eine volle Sendung hingekriegt mit wenig Themen, aber was soll das? So.
Ganz mit deinem wenig, jetzt hast du dauernd sagst du so negative Sachen, weil wir haben voll viele Themen gehabt und so. So.
Ja.
Wir haben auch Themen für die nächste, wir machen Cliffhanger. Und zwar machen wir für die Dezember-Sendung gibt's eine Review über die Konferenz, die man nächstes Jahr besuchen sollte. Du warst auf allen Konferenzen dieses Jahr fast?
Nein, ich war auf ganz vielen nicht dieses Jahr tatsächlich.
Du warst aber auch auf sehr vielen. wir können mal gucken, ob wir fürs nächste Mal gucken, was wir glauben, was sich lohnen können, wo man hinfahren sollte, was nett ist.
Ja, das wird definitiv kein Ausblick auf das Jahr 2025, weil wir glauben nicht an Trends und Tipps für das nächste Jahr.
Ja, außer, dass der Bitcoin bei 150.000 Minimum liegen wird im nächsten Jahr.
Wenn es ein Witz war, ich kann nicht drüber lachen. Also nein, ich habe keine Ahnung,
wo das liegt. Das ist eine echte... heute, ich glaube, bei 100.000 macht es, glaube ich, heute.
Ja.
Woran ja keiner geglaubt hat.
Ja. Also wer The Roast of Tom Brady geguckt hat, der kann jetzt mit dem folgenden Zitat was anfangen. Gronk know that no real money. Ich glaube nicht an Geld, was man nicht anfassen kann.
Okay.
So.
Okay.
Es gibt ja einige Leute, die mit Bitcoin und Co. irgendwie in der NFL durchaus Geld versenkt haben. Tom Brady sogar mit irgendeinem anderen Ding, was es jetzt schon gar nicht mehr gibt. Der Brady-Coin oder was, keine Ahnung. Und,
Brady, das war nicht der Schauspieler, der heißt anders, ne?
Nein, genau. Tom Brady ist der greatest of all time, der Quarterback aller Quarterbacks. Und es gibt auch einen anderen sehr bekannten Wide Receiver, Odell Beckham Jr., der spielt jetzt gerade auch wieder irgendwo, habe ich vergessen, der spielt immer woanders. Der hat mal eine Saison bei den Rams gespielt, ist da sogar mit denen dann auch Meister geworden, also Super Bowl-Gewinner. Und hat sich die Saison in Bitcoin bezahlen lassen und hat, weil er dafür Steuern zahlen musste, am Ende des Tages irgendwie $150.000 dafür bezahlt, bei den Rams spielen zu dürfen in dem halben Jahr, weil er so viel Steuern gezahlt hat und dann der Kurs nachher so abgesemmelt ist, dass er völlig in den Miesen gelandet ist.
Ja, aber das gab's auch schon bei der Dotcom-Krise, wo Firmengründer haben ihre Anteile, haben ihre Firma sozusagen verkauft, haben Anteil bekommen, durfte aber nicht verkaufen. Und dann sind die Firmen ja nichts mehr wert gewesen anschließend und haben dadurch sehr viel Steuerschulden gehabt.
Mhm.
Das geht also auch mit nicht Bitcoin, also mit normalem.
Ja, Aktien sind wie Bitcoin. Also gleich verkaufen.
Kann man auch nicht anfassen.
Nein. So.
Das waren die Aktientipps.
Am Ende. Wenn ihr weitere Aktientipps haben wollt, schreibt uns eine Mail an podcast@analytrix.de oder
wenn ihr mehr Politik im Podcast haben wollt, auch dann.
Ja, dann ein Kommentar bitte bei termfrequenz.de unter die Shownotes hier gerne wieder. Ja. Genau, macht's wie Torben,
schreibt einen Kommentar. Der neue Politik-Podcast.
Genau. Ja.
Passend zur Wahl, die bald ist. So, jetzt reicht's bitte.
Nee, jetzt reicht's aber echt. Ey. Jetzt werden wir politisch. So, liebe Leute.
Ihr wisst, wo ihr das hinschicken müsst, wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr was sagen wollt. Gerne auch per Sprachnachricht. Kann man, glaube ich, auf LinkedIn schicken. Nehmen wir auch gerne. Ansonsten jedes eurer digitalen Endgeräte kann auch tatsächlich Audio aufnehmen. Das funktioniert wirklich. Selbst ein iPhone kann mit dem Sprachrekorder, wie auch immer das da heißt, oder der ist Android, eine Nachricht an uns auf, kannst du reinsprechen und uns schicken. Und dann würden wir auch live abspielen, gerade in der Weihnachtsfolge, in der Dezemberfolge. Ist eine große Chance für das, wir dann das auch erwähnen. Egal, worum es geht.
Wir hätten
Fragen,
Zeit
Wünsche, Anregungen.
Für deine für deine Sprachnachricht. Wir nehmen uns Zeit dafür.
Und wer meine WhatsApp-Adresse hat, darf auch darüber schicken. Die Sprachnachricht.
Ja.
Die drei.
Das muss aber reichen.
Ja, dann würde ich sagen,
bis dahin.
Feinen Tag euch noch. Bis dann. Ciao.